Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung über Kriminalfälle aus dem Süden Österreichs. Mein Name ist David Knees und ich bin heute in der Klagenfurter Redaktion der Zeitung und spreche mit dem Kriminalreporter Peter Kiemeswenger. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Der Fall, über den wir heute sprechen, hat sich 2008 zugetragen und im Unterschied zu den meisten anderen Folgen unseres Podcasts ist dieser Fall aber noch nicht abgeschlossen und hat erst vor kurzem wieder Schlagzeilen gemacht, da es neue Erkenntnisse gab, aber dazu kommt später noch mehr. Es geht nämlich um eine Italienerin, die in der Nacht auf den 4. Oktober 2008 im Stadtwald von Völkermarkt getötet wurde. Ihre Identität sollte aber erst Jahre später geklärt werden können. Gehen wir vielleicht als erstes zurück an den Tatort in diesem Wald. Was ist da passiert? Was hat man dort vorgefunden?
Ich kann mich also sehr, sehr genau erinnern an diesen 4. Oktober 2008. Es war eine kalte Nacht und es war ein regnerischer Morgen, als plötzlich die Information kam, dass im Völkermarkter Stadtwald eine unbekleidete Frauenleiche gefunden wurde. Ich habe mich daraufhin sofort ins Auto gesetzt und bin mit meinem Fotografen Gerd Eckenberger an den Tatort gefahren. Es waren die Kriminalisten an der Arbeit. Man hat versucht, in diesem nassen Waldboden Spuren zu sichern. Es war alles relativ weiträumig schon abgesperrt. Wir haben dann also über eine längere Zeit hinweg die Arbeit der Tatortgruppe und auch der Ermittler der Gruppe Gewalt im Landeskriminalamt beobachtet, haben Randgespräche geführt und es hat sich im Zuge dieses Reportage-Lokalaugenscheins herausgestellt, dass die Dame mit einem Kopfschuss und drei Schüssen in die Brust getötet wurde.
Und der Fund der Leiche oder dieses Schauplatzes dieser Tat ist ja eigentlich zufällig passiert, oder?
Es war reiner Zufall. Es war ein Herr mit dem Mountainbike in der Früh auf einer Runde dort unterwegs, auf einem Schotterweg, der dort durch den Wald führt. Und der hat diese Leiche gefunden, wobei schon wenige Tage nach der Entdeckung die Frage aufgetaucht ist, wer ist diese Frau überhaupt? Der oder die Täter haben den Oberkörper mit Benzin übergossen und angezündet. Also es war das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und damit hat sich natürlich allein die Identifizierung dieser Person sehr, sehr lange hingezogen. Insgesamt gingen fast 4 Jahre ins Land, bis dann endlich feststand, dass die Tote eine Italienerin ist, eine Dame, die in Turin gelebt hat, mit einem recht bewegten Lebenslauf. Sie war zweimal verheiratet. Sie war, wie weitere Ermittlungen ergaben, offensichtlich möglicherweise in Osteuropa unterwegs, und zwar in der sogenannten Spielerszene. Und diese Spielerszene gilt als sehr, sehr verschlossen. Informationen aus dieser Szene zu bekommen, ist sowohl für Journalisten als auch für Kriminalisten äußerst schwierig.
Geht's da um illegales Glücksspiel?
Es geht zum einen um Automatenspiel, zum anderen ist diese Spielerszene natürlich an den Kartentischen, in den Hinterzimmern einschlägiger Lokale vertreten und vor allem es geht um sehr, sehr viel Geld.
Gehen wir nochmal zurück, also bevor diese Frau identifiziert wurde, nämlich an den Tatort bzw. die Tage, Wochen und Monate danach, da hat sich herausgestellt, dass das die Art und Weise, wie sie getötet wurde, ein sogenannter Overkill, eine Übertötung war. Was haben die Beamten mit dieser Information gemacht oder was waren da die ersten Vermutungen?
Die Tötungsart weist darauf hin, dass es wohl wie bei 99% der Morde ein Nahverhältnis zwischen Täter und Opfer gegeben hat und wohl gibt. Zum Zweiten hat dieser heftige Regen in der Tatnacht dazu beigetragen, dass also sehr, sehr spärliches Spurenmaterial zurückgeblieben ist. Die bedeutendste Spur war lange Zeit der Teil einer Motorabdeckung eines Fahrzeuges, von dem er ausgegangen ist, dass es ein Fiat Panda ist. Schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass dieser zurückgebliebene, abgebrochene Teil offensichtlich von einem VW Polo stammt. Und dieser VW Polo ist Jahre später in Udine aufgetaucht und wie dann weitere Überprüfungen ergeben haben, war dieses Fahrzeug zur Tatzeit im Besitz des Mordopfers.
Eine kurze technische Zwischenfrage. Wenn man jetzt als Ermittler so ein Fahrzeugteil findet, wie ist da die Vorgangsweise? Fragt man dann Autoexperten, Mechaniker, hört man sich da einfach um oder gibt es eine Datenbank? Wie kann man sich das vorstellen? Und Sie sind ja offensichtlich falsch gelegen, wenn es erst der Fiat war und dann ein VW. Wie läuft das ab ungefähr?
Naja, es ist der erste Weg, führt natürlich die Ermittler zu Autowerkstätten, wo einmal überprüft wird, aus welchem Material dieser sichergestellte Teil besteht, dann einmal überprüft wird, in welchen Fahrzeugen solche Materialien verbaut werden. Und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, finden sich auf diesen Teilen vielleicht auch andere Kennzeichnungen beziehungsweise unter Umständen Bauartnummern, über die man dann weitere Rückschlüsse auf das Fahrzeug ziehen kann oder ziehen könnte. In diesem Fall hat sich also die Spur zu diesem vermeintlichen Fiat Panda dann erkaltet.
Der Täter oder der oder die Täter haben sich ja alle Mühe gegeben, um die Identität oder die Aufklärung der Identität des Opfers zu verschleiern oder unmöglich zu machen. Wie Sie vorher schon angesprochen haben, die Leiche hätte in Brand gesetzt werden sollen. Er hatte anscheinend eine Waffe mit, eine Pistole mit der die Frau erschossen wurde und hatte auch Brandbeschleuniger mit, wahrscheinlich in der Absicht, sie zu verbrennen, ebenso unkenntlich zu verbrennen, dass sie nicht identifiziert werden hätte können, was für eine geplante Tat spricht. Wie konnte die Dame dann trotzdem identifiziert werden?
Ja, der Schlüssel war einmal mehr das Zahnbild. Also man kennt das ja selbst aus der Archäologie. Also diese Lehre ist ja schon sehr, sehr alt, wird natürlich ständig verfeinert, ständig präzisiert. Kommen also viele Innovationen aus Forschung und Technik zum Zug. Aber im Grunde genommen ist das Zahnbild eines Menschen etwas Einzigartiges. Jeder Mensch von diesen vielen Milliarden, die auf diesem Planeten leben, hat ein anderes Zahnbild. Und es gibt also sehr interessante Methoden, um diese Zahnbilder dann zu entschlüsseln. Letztendlich waren es dann speziell bearbeitete oder angefertigte Kronen, die auf die Spur bzw. dann letztendlich auf die Identität der Frau geführt haben.
Wenn ich die Geschichte, ich habe mich mit unserer Kollegin Claudia Oderbrecht, die auch an dieser Geschichte arbeitet, vorher unterhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man ja zuerst über die Arbeitsweise des Zahnarztes, quasi über dessen Handschrift, dann überhaupt näher an diese Spur gekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Naja, es ist sowohl der Zahnarzt als auch das Dentallabor, dass also diese Zahnersatzteile anfertigt, haben Handschriften.
Ja.
Und diese Handschriften zu lesen und dann darüber eine Identifikationsklärung zu erlangen, das ist zum einen sehr langer Prozess, zum anderen aber eine sehr sichere Methode.
Ja. Ja, 2012 war das nämlich soweit. Dann wusste man, es handelt sich um die zum Tatzeitpunkt 49-jährige Anna Tode. Wie ging es weiter mit den Ermittlungen?
Naja, es war dann so, dass man herausgefunden hat, also dass der Meldewohnsitz der Dame in Turin war. Man hat also dort auch entsprechend Nachschau gehalten in der Wohnung und ist sehr bald draufgekommen, dass diese Wohnung vollkommen leergeräumt war. Es gibt also den Verdacht, dass möglicherweise die Tat die Handschrift eines Raubmordes trägt. Das heißt also, dass der Täter vermutet hat, dass sich in dieser Wohnung Wertgegenstände, Schmuck oder ähnliches mehr befinden. Das ist eine Theorie. Zum Zweiten, was aufgefallen ist, dass das Fahrzeug dieser VW Polo, der auf das Mordopfer zugelassen war, in Udine aufgetaucht ist. Und das auch Jahre später. Und dieses Fahrzeug ist also in der Zwischenzeit mehrmals verkauft worden. Die italienischen Fahnder haben natürlich das Fahrzeug sehr, sehr genau auf DNA-Spuren untersucht und sind aber nur sehr eingeschränkt fündig geworden.
Ja, aber noch bevor die Identität von Anna Tode geklärt werden konnte, konnte man bei ihrer Leiche DNA-Spuren sicherstellen, und zwar von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Was hat man damit gemacht? Da kam es zu keinem Treffer, oder?
Naja, es ist gesichert eine männliche DNA-Spur, die möglicherweise vom Täter stammt, aber nicht stammen muss, weil es ist bis heute unklar, ob der Auffindungsort der Leiche auch der Tatort ist.
Ja.
Es wäre auch denkmöglich, dass die Dame an einem anderen Ort getötet wurde und dann in dem Wald, der in einer relativen Nähe zur Autobahn, zur Südautobahn liegt, abgelegt wurde und eben angezündet wurde. Mhm. Bemerkenswert ist, dass das Mordopfer nach Auswertung ihrer Bankomat- und Kreditkarten am 3. Oktober offensichtlich eine höhere Geldsumme in Italien abgehoben hat. Und es gibt Erkenntnisse oder Informationen der italienischen Ermittler, dass sie beabsichtigt hat, eine Auslandsreise anzutreten. Die Kernfrage ist, ob sie sich in Kärnten nur auf Durchfahrt befunden hat, möglicherweise in Richtung Osteuropa, denn ihre familiären Wurzeln sollen bei der ungarischen Minderheit in Rumänien liegen.
Ja.
Könnte also sein, dass die Frau Verwandte in Rumänien besuchen wollte. Möglicherweise in Begleitung eines Begleiters. Fest steht, dass die Dame zweimal verheiratet war und auch sonst ein relativ turbulentes und freudiges Leben geführt hat.
Aber feststellen, wer jetzt ihr, ich nenne ihn jetzt einfach mal ihren Liebhaber, war, konnte man bis jetzt nicht. Das ist doch eigentlich ungewöhnlich, weil ich nehme an, wenn sie eine Beziehung mit einem Mann eingeht, dass sie zumindest ihr privates, ihr persönliches Umfeld irgendwie darüber Bescheid weiß. Und das konnte ja auch nie wer ausfindig gemacht werden, der Aussage über ihr Reiseziel oder über irgendeine Ankündigung, über eine bevorstehende größere Reise oder einen Ausflug machen hätte können, oder? Das ist nicht ungewöhnlich.
Nach unseren Recherchen ist die einzige Person, die wirklich ein nahe Verhältnis zur Getöteten gehabt hat, ihre Schwester. Und von dieser Schwester haben Kriminalisten gehört, dass sie so etwas wie einen neuen Begleiter, Liebhaber, Freund gehabt hätte. Es ist also bis heute nicht gelungen, diese Person einwandfrei zu identifizieren. Punkt 1. Und Punkt 2, diese an der Leiche isolierte DNA-Spur wurde mittlerweile millionenfach durch Computerarchive quer durch Europa geschickt und hat keine Treffer ergeben. Also das heißt, sie muss von einer Person stammen, die in den letzten 14 Jahren in keiner wie immer gearteten Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wo ja schon bei Festnahmen DNA-Proben genommen werden können.
Oder es gibt Ermittlungspannen, also vor allem von einem Ermittler in einem Interview habe ich jetzt gehört, der hat das ein wenig durch die Blume formuliert, aber hat gesagt, dass die Zusammenarbeit gerade mit den italienischen Behörden sinngemäß nicht die leichteste ist. Könnte es sein, dass man da hier etwas hätte finden können, aber das einfach nicht passiert ist aufgrund von eben solchen Pannen?
Nein, ich würde es nicht als Panne bezeichnen, sondern als ganz, ganz großes Manko in der Europäischen Union. Es gibt also Interpol, eine Polizeiverwaltungsbehörde, die weltweit operiert, und es gibt Europol, ebenfalls eine Polizeiverwaltungsbehörde, die koordiniert, aber nicht operativ tätig sein kann aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Alle Ermittlungen, die österreichische Kriminalisten im Ausland führen oder führen wollen, müssen über das Bundeskriminalamt abgewickelt werden, beziehungsweise in weiterer Folge über Interpol. Und es sind also wahnsinnig lange Wege, die solche Akten gehen. Ich glaube, es wird mittel- und langfristig notwendig sein, diese Wege radikal zu verkürzen, indem man grenzüberschreitende Sonderkommissionen einsetzt, gemischte Ermittlerteams, die es sowohl möglich machen, österreichischen Kriminalisten in diesem Fall nach Udine oder nach Turin zu fahren, auf kürzesten Weg, sich dort selbst ein Bild zu machen und umgekehrt natürlich auch, wie in diesem konkreten Fall, italienischen Polizisten, Kriminalisten die Möglichkeit geboten wird, sich hier in Kärnten umzuschauen. Ein Zusatzproblem und ein Spezifikum ist der Zentralismus in Italien. Es hat also jede Region so ein bisschen ein eigenes gesetzliches Rahmenprofil. Und nachdem also in diesem Fall zwei Regionen betroffen sind, also zum einen Udine, die Region Friaul-Julisch-Venetien, und auf der anderen Seite Turin, die Region Lombardei, ist es schon hier schwierig, eine Koordination bzw. eine regionenübergreifende Ermittlungstätigkeit aufzubauen, weil also alles und jedes, was in den jeweiligen Regionen ermittelt wird, über die Zentralbehörde in Rom gehen muss. Mhm.
Dann wird das wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es überhaupt 4 Jahre dauern konnte, bis ihre Identität festgestellt wurde, oder?
Das ist mit ein Grund. Und es ist natürlich grundsätzlich ein Problem, wenn Verbrechensopfer ohne Ausweise, ohne auch nur irgendwo einen kleinen Anhaltspunkt gefunden werden, die auf die Identität Rückschlüsse zulassen könnten. Mhm. Und in diesem Fall war es so. Also es hat kein Fluchtauto gegeben, es hat keine Kleidungsstücke gegeben, es war nichts da. Es war nichts da. Es war nur das da, was eben die Dame als Schmuck am Körper trug. Man hat es auch versucht, über diese Schmuckstücke und Teile einer Designerbrille weiterzukommen. Es ist alles im Sand verlaufen. Also es war sehr, sehr, sehr aufwendig und schwierig und eben sehr, sehr langwierig. Und ich weiß also aus 44-jähriger Berufserfahrung nur das wiedergebend, was mir als jungen Reporter schon alte Kriminalisten gesagt haben: Weißt du, wenn in der ersten Woche nichts geht, dann schauen wir schlecht aus.
Und da kann man vielleicht noch dazu sagen, das haben wir eingangs schon erwähnt, dass der Regen hier eh noch ein Glücksfall war, weil sonst sie vielleicht ganz verbrannt wäre und auch diese Rekonstruktion des Gebisses oder ihre Identitätsfeststellung über das Gebiss nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber jetzt, um langsam zu einem Ende in diesem Fall zu kommen, wir haben am Anfang gesagt, es gibt ja diese Verbindung ins osteuropäische Spielermilieu und man hat anfangs auch oft von einem Mord in Mafia-Manier geschrieben und jetzt nach den neueren Erkenntnissen scheint es sich eher um eine Beziehungstat zu handeln. Was spricht jetzt für das eine und was für das andere? Oder kann man diese Mafia-These überhaupt verwerfen und sollte sich auf diesen Beziehungshintergrund fokussieren?
Naja, es kann ja eine Symbiose aus beiden Szenen sein. Bemerkenswert ist auch, dass der oder die Täter die Frau zuerst gewürgt haben. Es sind also massive Würgemale am Hals festgestellt worden, möglicherweise um sie bewusstlos zu machen. Und dann wurden die Schüsse aus nächster Nähe abgefeuert. Also das spricht schon sehr für die Handschrift professioneller Killer. Zum anderen ist es so, dass natürlich eine Beziehungstat immer und überall passieren kann. Warum aber ausgerechnet ein Freund, Liebhaber, wie immer man das sagen will, eine männliche Person, die dieser Frau nahe gestanden ist, ein Waldstück in Kärnten, vollkommen unbekanntes geografisches Gebiet ansteuert, in der Nacht, das bleibt rätselhaft, weil man könnte, wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, einen Mord zu verüben oder diese Frau zu töten, hätte man das auch auf einem Autobahnparkplatz machen können. Oder in der Nähe einer Autobahntankstelle. Man hätte sich also den Weg von der Autobahn in diesen Wald erspart.
Ja.
Und es ist dieser sogenannte Stadtwald, ist also eine Örtlichkeit, die für Fremde nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist. Man muss sich ein bisschen auskennen, um dorthin zu finden.
Und dazu kommt, dass der Täter, die Täter naja, zumindest irgendeinen Grund haben mussten, um eine Waffe mitzuführen und Brandbeschleuniger mitzuführen.
Naja, so ist es. Und genau das ist auch der Punkt, wo ja wahrscheinlich die Vorgeschichte schon in Italien begonnen hat. Also wenn man jetzt allein den Zeitablauf hernimmt und sagt, okay, am 3. Oktober wurde Geld abgehoben, plus einige Stunden später Stadtwald in Kärnten, im Völkermarkt. Ja, warum ausgerechnet Stadtwald und warum diese zielgenaue Ansteuerung eines Platzes? Denn wenn man ihn nicht kennt, eine Lokation ist, wo man sich auch verirren kann. Und auf der anderen Seite, es sind in der Nähe Häuser. Und ich habe damals wirklich auch Hausbefragungen gemacht. Ich bin von Haus zu Haus gegangen, habe die Leute gefragt, habt ihr was gehört? Habt ihr Knaller gehört in der Nacht? Habt ihr sonst irgendwelche Wahrnehmungen gehabt? Und aus diesem Kreis der unmittelbaren Anrainer sind überhaupt keine Wahrnehmungen gekommen.
Das heißt, es bleiben da einige Fragen offen in diesem Fall. Zur Aufklärung beitragen könnten zwei TV-Sendungen, eine in Servus TV, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts bereits ausgestrahlt wurde. Da geht es eben um einen Fahndungsaufruf quasi, wo die Ermittler noch einmal diesen Fall nachskizziert haben und auch diese Fernsehserie diesen Fall insgesamt noch einmal kurz nachgezeichnet hat. Das hat bis jetzt, soweit ich weiß, keine Ergebnisse gebracht. Man erhofft sich weitere Ergebnisse von einer ähnlichen Sendung, die in Italien ausgestrahlt wird. Glauben Sie, das könnte noch den entscheidenden Hinweis bringen?
Also ich glaube ganz, ganz sicher, dass der Schlüssel zur Klärung dieses Verbrechens in Italien liegt. Ich glaube also, dass man hier ganz, ganz genau noch einmal prüfen muss, alle sozialen Kontakte, alle möglichen Kontakte vor der Abreise dieser Toten, dass man hier noch einmal ganz minutiös, Punkt für Punkt, die letzten Tage, die letzten Stunden in ihrem Leben nachzeichnen muss. Und es gibt ganz, ganz sicher irgendwo eine Ungereimtheit, die vermutlich der wirklich goldene Schlüssel zur Klärung des Falles ist.
Die Zeit wird das zeigen. Danke, Peter Kimmeswenger, dass Sie sich an diesen Fall erinnert haben. Und danke fürs Zuhören bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. Falls euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcast bewerten, auf Spotify, Google Podcast und wie die Plattformen alle heißen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.